Wir leben ja nun mal in einer total kapitalistischen Gesellschaft, wo man sich mit Geld alles kaufen kann. Du kannst dir Freiheit, Unabhängigkeit, du kannst dir Gesundheit kaufen.
Willkommen im Career Club, dem Podcast über berufliche Entwicklung, mutige Entscheidungen und persönliche Wendepunkte. Ich bin Julia Carstens, Beraterin für berufliche Veränderung und Entwicklung. Im Career Club Podcast spreche ich mit Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, manchmal geplant und oft überraschend. Wir reden über Sinn, Selbstbestimmung, Krisen, Neuanfänge und darüber, was es braucht, um den eigenen Platz im Berufsleben zu finden oder neu zu gestalten. Ob du selbst gerade etwas verändern willst oder einfach neugierig auf echte Geschichten und neue Perspektiven bist, hier bist du richtig. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Career Club Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele bewegt, aber über das fast niemand offen redet. Geld und Angst. Vielleicht kennst du das. Werde ich je genug verdienen? Was, wenn alles plötzlich weg ist? Wie komme ich da raus? Und wie soll ich überhaupt anfangen? Darüber spreche ich heute mit Anissa Brinkhoff. Sie ist Finanzjournalistin, Speakerin und setzt sich mit Herzblut dafür ein, dass Frauen finanzielle Freiheit, Sicherheit und Selbstbewusstsein entwickeln. Ohne Druck, aber mit Klarheit. Herzlich willkommen, Anissa. Schön, dass du da bist.
Und danke für die Einladung, Julia. Ich freue mich richtig auf unser Gespräch.
Anissa, vielleicht fängst du mal an, so ein bisschen zu erzählen, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich mit dem Thema Finanzen und Geld, dich dem so gewidmet hast?
Also ich bearbeite das Thema beruflich nicht, weil ich das irgendwie studiert hätte oder weil ich das gelernt habe, sondern sozusagen das komplette Gegenteil. Ich bin ziemlich ohne Finanzbildung aufgewachsen und war auch ganz lange der Meinung, ich kann mit Geld nicht umgehen und Geld ist mir auch nicht wichtig und so. Ja. Dann habe ich die Zeit, als ich 30 geworden bin, bei der Brigitte gearbeitet, bei der Frauenzeitschrift und war da in der Redaktion irgendwie die Einzige, die nicht in ETFs investiert hat, die sich nicht um ihre private Altersvorsorge gekümmert hat.
Ja.
Und da habe ich das erste Mal gemerkt, huch, anscheinend gibt es da irgendwas, was wir alle selber machen müssen. Warum hat mir nie jemand gesagt, dass ich mich selber um meine Altersvorsorge kümmern muss?
Ja.
Was zur Hölle sind eigentlich ETFs? Warum weiß ich nicht, wie das geht? Und damals habe ich aus dieser Situation für die Brigitte einen der allerersten Finanzpodcasts von Frauen für Frauen gestartet. What the Finance heißt der. Den gibt's auch immer noch. Den hostet in dritter oder vierter Generation inzwischen jemand anderes. Und habe mich dann in das Thema eingearbeitet. Und wie es so ist, wenn man immer mehr liest und lernt zu Themen, dann entwickelt man irgendwann mal so ein Gespür für eine zweite Schicht. Also mir geht's halt lange nicht mehr nur darum, Finanzbildung für Frauen zu entwickeln und Frauen beizubringen, wie sie mit Geld umgehen, sondern vor allem auch die ganzen strukturellen Diskriminierungen und Hintergründe und tradierte Rollenmodelle, die es halt in Deutschland immer noch gibt, sichtbar zu machen und dagegen anzuarbeiten, weil Frauen halt nicht in Deutschland die gleichen finanziellen Möglichkeiten haben wie Männer. Und das muss sich einfach ändern.
Ich habe das Gefühl, dass das natürlich durch die Vergangenheit dem auch so ein bisschen geschuldet ist, dass Frauen da einfach so mit sehr viel Scham auch irgendwie, die trauen sich nicht, haben Angst davor, sich dem überhaupt so zu stellen oder vielleicht auch ihre Stimme da stark zu machen. Und deswegen ist es auch so ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man das immer wieder, was man immer auch wieder aufbringen muss auch.
Ja. Genau, und da hilft es auch einfach immer wieder reinzugucken, wo kommt das denn her? Ne?
Ja.
Also warum empfinden wir denn diese Gefühle?
Ja.
Und es ist ja, also seit 1962 dürfen wir Frauen ein eigenes Konto in Deutschland eröffnen. Seit 1977 dürfen wir arbeiten, ohne dass der Ehemann unserem Arbeitsvertrag zustimmen muss.
Ja.
Und das ist einfach noch gar nicht so lange her.
Ja.
Und in den ganzen Generationen davor war es ein Statusmerkmal, wenn man als Frau nicht gearbeitet hat. Also ich muss ja nicht arbeiten, ich muss nichts mit Geld zu tun haben, weil mein Mann verdient ja genug. Das war damals das gesellschaftliche Rollenbild. Also wir Frauen wurden einfach sehr von diesem Thema Geld und Finanzen weggehalten. Wir durften nicht unser eigenes Geld verdienen und es war auch gesellschaftlich nicht angesehen, wenn Frauen ihr eigenes Geld verdient haben. Und diese Klischees oder diese Zustände sind einfach noch ein bisschen präsent in unseren Gesellschaften. Es gibt einfach noch Generationen, die exakt das so erlebt haben, die haben noch einen Einfluss darauf, wie gedacht wird und gewisse Rollen, Stereotype sind auch einfach immer noch da und die beeinflussen uns einfach immer noch heute. Und das muss man halt einfach anerkennen und nicht sagen, Frauen und Männer sind gleich in Bezug auf Geld und Finanzen und haben auch ein gleiches emotionales Verhältnis zu dem Thema.
Als du diesen Moment hattest, als du so zum ersten Mal mit diesen Themen in der Finanzwelt so konfrontiert warst, hattest du dabei auch so ein bisschen, hat das ein Druckgefühl bei dir ausgelöst? Wie war das auf der Gefühlsebene?
Es hat bei mir wahnsinnig viel Druck und Stress und auch Scham ausgelöst. Also im Endeffekt genau das, was du vorhin auch angesprochen hast. Scham, weil ich das Gefühl hatte, ich bin die Einzige, die nicht weiß, wie das geht. Mhm. Druck, weil alle sagen, oh Gott, fang möglichst früh an mit deiner Altersvorsorge. Druck auch, verdiene ich überhaupt genug, um jetzt Geld für meine eigene Altersvorsorge zurücklegen zu können. Und Angst, weil ich überhaupt nicht wusste, wo ich anfangen sollte, weil ich einfach gar kein Wissen zu dem Thema hatte und weil diese Glaubenssätze, ich kann nicht mit Geld umgehen, ich kann nicht mit Zahlen umgehen, ich war immer schon schlecht in Mathe, mich total beeinflusst haben.
Ja. Und wie hast du dich dann damit konfrontiert? Ich finde, diese erste Konfrontation, wenn man diese Angst hat, die einen so ein bisschen aus so einem Ohnmachtsgefühl gibt, das kann einen ja richtig lähmen. Ich kenne auch so Zeiten bei mir, wo es echt auch knapp war, also sehr knapp. Und dann fängt man ja auch so Vermeidung an. Also dann, ich weiß noch, dass ich, wenn ich ins Online-Banking reingegangen bin, dass ich mich nicht getraut habe, auf die Zahlen zu gucken. Oder man blendet das ja so richtig aus, wenn man eine Überweisung tätigt oder so. Habe ich dann versucht, das irgendwie nicht wahrzunehmen oder so. Das macht einen richtig ohnmächtig. Und manchmal kann man sich ja dann auch wirklich gar nicht mehr bewegen. Man hat keinen Plan, wie gehe ich das an? Wie hast du diesen ersten Schritt gemacht, diese Hürde zu überwinden?
Durch Wissensaneignung, glaube ich. Also da hatte ich natürlich das absolut riesige Privileg, dass ich das in meiner beruflichen Zeit machen konnte. Also ich habe mich beruflich mit dem Thema auseinandergesetzt und privat da total von profitiert, weil ich jede Woche sozusagen dazu gelernt habe. Aber genau diese Gefühle, die da sind, dieses ungute Gefühl, das sind ja die Bewertungen oder die emotionale Bewertung von Situationen. Und da hilft erstmal nur Wissen, um gegen zu checken, was sind Fakten? Also ist es wirklich zu wenig Geld, was ich habe? Oder ist das eine gefühlte Bewertung?
Ja.
Und da hat mir die Wissensaneignung total geholfen. Okay, wie geht denn so ein Kassensturz? Wie mache ich denn mal so eine Übersicht über Einnahmen und Ausgaben? Wie mache ich mir denn mal einen Budgetplan, wie viel ich brauche? Wie berechne ich denn meine Rentenlücke, um nicht einfach nur die gefühlt riesige Summe da am Horizont stehen zu haben, die ich mir zusammen investieren und sparen muss, sondern einen in Zahlen gegossenen Plan zu haben, der mir auch ganz große Sicherheit gibt, indem ich weiß, wie die einzelnen Schritte aussehen und nicht mehr dieses riesige Monster dasteht, sondern im Endeffekt so eine Step-für-Step-Anleitung für meine eigene Finanzen.
Sagst du aber auch so grundsätzlich, dass das Thema Angst ist? Ich habe immer das Gefühl, man sagt, man muss diese Angst verlieren. Man ist falsch, wenn man diese Angst überhaupt fühlt oder spürt. Und ja, sie lähmt einen, aber kann man auch damit einfach gut umgehen oder ist das ein Zeichen für etwas, dass man sagen kann, okay, vielleicht hast du hier einen Handlungsbedarf, das ist irgendwie vielleicht so eine rote Flagge, wo du mal hingucken solltest und damit arbeiten solltest oder wie siehst du das?
Boah, ich glaube, das ist eine totale Gleichzeitigkeit, also es ist auf jeden Fall beides. Wir haben ja irgendwie alle vermittelt bekommen, dass Finanzentscheidungen ganz schwierige Entscheidungen sind, dass ganz viel schief gehen kann, wenn man sich mit Finanzanlage, mit Investieren beschäftigen kann. Wir haben kein Wissen aus der Schulzeit, auf das wir irgendwie zurückgreifen können. Das ganze Thema ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir können nicht mal eben einfach zu unserer besten Freundin gehen und sagen, hey, wie machst du das denn? Sondern es ist, da ist ja auch schon dieser Tabu schwingt irgendwie mit. Dann ist das ganze Thema Geld, geht ja auch mit, wie viel bin ich wert? Also ne, es wird irgendwie deine Arbeit oder du wirst auf einmal bewertet, es wird in Zahlen gegossen, bin ich viel, bin ich wenig. Also Geld ist halt einfach so ein emotionales Thema, dass ich es total selbstverständlich finde, dass es auch irgendwie das Thema Angst auslöst. Und trotzdem ist es ja total richtig auch zu sagen, okay, wenn es bei dir Angst auslöst, dann hast du da anscheinend irgendein Defizit und sei es einfach nur erstmal ein Wissensdefizit, weil du dieses grobe Unwohlsein, dieses Gefühl hast und für dich gar nicht in Fakten runterbrechen kannst, warum das eigentlich sich so anfühlt oder wie dein finanzieller Defizit wirklich aussieht. Ich finde nur, Angst ist ein wahnsinnig schwieriger Treiber von Handlungen. Also wenn man aus Angst handelt, dann trifft man erst recht bei Geld gar keine guten Entscheidungen. Und da ist es halt wieder, ne? Wissen ist Macht. Und je mehr Wissen man sich anliest, anhört, wie auch immer, und einfach sich sicher ist in seinen Entscheidungen. Es gibt so in der Finanzpsychologie den Begriff des finanziellen Selbstbewusstseins, der so beschreibt, ich traue mir Finanzwissen zu. Also ich traue mir zu, dass ich mir Finanzwissen aneignen kann. Es ist nicht so, ich habe nicht mehr die Einstellung, ich kann das eh nicht, also lasse ich's, sondern ich habe gelernt, das ist ein Handwerk wie jedes andere. Ich habe mir beigebracht zu kochen. Dann werde ich mir auch beibringen können, mit meinem Geld umzugehen. Und gleichzeitig traue ich mir zu, langfristige Finanzentscheidungen zu treffen, so dass sie sich für mich wohlfühlen. Und sei es einfach nur, indem ich sie auch wieder runterbreche in viele kleine Entscheidungen, die ich Schritt für Schritt gehe und nicht alle auf einmal. Aber es gibt inzwischen ganz, ganz viele Studien, die wirklich beweisen, dass der Zusammenhang von finanziellem Selbstbewusstsein und der finanziellen Qualität, die die Altersvorsorge am Ende inne hat, dass der Zusammenhang wahnsinnig groß ist. Also wenig Selbstbewusstsein, schlechte Finanzentscheidung, großes Selbstbewusstsein, gute Finanzentscheidung.
Ja, ich finde es gerade so interessant, das, was du beschreibst aus der Finanzpsychologie, hört sich fast so an wie so ein, auch wieder wie so ein gewisses Reframing. So, also ich glaube an meine, also dass man so alte Muster oder Sorgen, zum Beispiel, ich kann nicht investieren, dass man sagt, ich kann investieren, ich werde mich mit dem Thema auseinandersetzen und werde mir einen Plan aufbauen, so dass man sich das erstmal so richtig verinnerlicht und wie, ich sag irgendwie wie neu ins Gehirn reinbrennt sozusagen.
Ja, genau, oder auch einfach nochmal gegencheckt, ne? Also ich kann nicht investieren, das ist ja kein Fakt, das ist ja eine Bewertung. Ja. Also ein Fakt ist vielleicht, ich habe gerade kein Geld auf dem Konto, das kann ein Fakt sein.
Ja.
Dann musst du nochmal woanders anfangen. Aber wenn du sagst, ich kann nicht investieren, kannst du zum einen draus machen, ich kann noch nicht investieren, oder du stellst einfach fest, es ist eine Bewertung meiner Lage, aber die kann ich ja ändern. Ich kann ja aus, ich kann nicht investieren machen, ich fange gerade erst an zu lernen, zu investieren.
Ja. In deiner Arbeit, was sind dir am häufigsten für Aussagen begegnet oder vielleicht auch Glaubenssätze, die man vererbt bekommen hat im finanziellen Bereich?
Mhm. Ganz komplex ist das alles. Es ist viel dieses Geld ist böse oder Geld verdirbt den Charakter. Viel Geld ist nochmal schlechter. Also wir haben in Deutschland ja auch ein ganz komisches Verhältnis zu Reichtum und sehen Geld gar nicht als Werkzeug, für das man für was Gutes oder was Schlechtes benutzen kann, sondern es wird erstmal grundsätzlich schlecht bewertet. Geld muss hart erarbeitet werden, ist auf jeden Fall in unserer deutschen Gesellschaft ein großer Glaubenssatz. Also wenn das Geld leicht zu einem kommt, dann muss ja irgendwas schieflaufen.
Ja.
Und was ich auch viel kenne, ist, Geld ist ja nicht wichtig oder Geld ist nicht das Wichtigste. Das Wichtige sind andere Werte oder andere Aspekte im Leben. Also wo ich immer sagen muss, das kenne ich total, mit diesem Glaubenssatz bin ich auch total aufgewachsen.
Ja.
Aber wir leben ja nun mal in einer total kapitalistischen Gesellschaft, wo man sich mit Geld alles kaufen kann. Du kannst dir Freiheit, Unabhängigkeit, du kannst dir Gesundheit kaufen. Und spätestens, wenn du mal Arztrechnungen für dein Kind bezahlen musstest oder ein teures Medikament, dann weißt du, dass Geld nicht unwichtig ist, sondern dass es wahnsinnig wichtig ist und dass es halt ein totales Werkzeug für dich sein kann.
Wie ist deine Einstellung zu Geld? Was bedeutet Geld für dich? Du hast gerade schon von Werkzeug gesprochen.
Ja, genau. Also für mich ist es auch ganz viel. Also ich merke immer noch, dass dieses, oh, werde ich genug Geld haben? Ist genug Geld da? Spielt für mich auf jeden Fall noch eine Rolle, weil ich selbstständig bin und da natürlich totale unternehmerische Schwankungen einhergehen. Es läuft mal besser, es läuft mal schlechter. Also diese Angst, ist vielleicht irgendwann mal nicht genug Geld, da ist bei mir auf jeden Fall auch noch ein Treiber, das merke ich.
Aber gibt das nicht auch gleichzeitig so einen gewissen Drive?
Total, auf jeden Fall.
Wenn es nicht komplett kippt, ne? Also wenn es
genau,
ein bisschen
genau,
die
genau, richtig.
Ja.
Ich merke manchmal aber auch, wie es vielleicht mir besser tun würde, wenn ich da noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen hätte oder wenn ich vielleicht anders mit Geld sozialisiert wäre und so eine Sicherheit hätte, Geld kommt schon einfach wieder rein und wenn es mit der Selbstständigkeit nicht mehr funktioniert, dann lasse ich mich wieder halt fest anstellen. Also, dass mir das vermutlich auch viel emotionalen Stress nehmen würde. Und ansonsten ist für mich Geld absolutes Werkzeug oder absolut gleichzusetzen für Unabhängigkeit und Freiheit. Je mehr Geld ich habe, desto mehr kann ich mich frei machen von Dingen, die ich nicht machen möchte. Sei es Aufträgen, die ich dann nicht annehmen muss, aber auch Lebenssituationen, aus denen man mal gehen muss, aus einer Partnerschaft, aus einem Job, aus was weiß ich wie. Einfach nur Situationen, wo man sich mal eine Auszeit kaufen muss. Also für mich ist Geld und Unabhängigkeit und Freiheit total eng gekoppelt.
Ja. Du hast gerade gesagt, wenn ich mir eher vorstellen würde, oder manchmal mehr noch dieses, das Geld kommt und wenn es nicht kommt, dann kommt eine andere Entscheidung. Ist das so ein Money-Mindset, von dem irgendwie so gesprochen wird, viel in der Zeitung und Büchern und überhaupt?
Ja, Money-Mindset ist, finde ich, so ein Begriff, der ganz gut zusammenfasst, dass es uns eigentlich an Begriffen fehlt, wenn wir über Geld sprechen, weil da so viel drunter subsumiert wird. Also unter Money Mindset manifestieren die einen sich mit irgendwelchen Kristallen Geld herbei, was ich äußerst problematisch und auch nicht sehr erfolgsversprechend finde.
Ja, aber schön.
Gleichzeitig fasst es aber auch irgendwie so zusammen, also ne, was unser Verhältnis, was unsere Sozialisierung, was unsere geschichtliche und politische Prägung zu dem Thema ist. Und ja, mit Sicherheit hast du recht. Also mit Sicherheit ist das auch eine Möglichkeit, wie man das darstellt oder wie man das definiert.
Was bedeutet finanzielle Selbstbestimmung?
Das ist eine große Frage und ich glaube, das muss im Endeffekt oder sollte jede Person so mal so ein bisschen für sich selbst entscheiden, weil Selbstbestimmung ja auch mal mit vielen Pflichten einhergeht und weil ich halt viel mit Frauen arbeite, versuche ich auch häufig die männliche Perspektive immer aufzumachen, wenn es in Beziehungen so aussieht, dass nur der Mann das Geld verdient. Weil wenn du die komplette finanzielle Verantwortung für eine Familie hast, ganz alleine, ist das auch nicht mehr finanzielle Selbstbestimmung, sondern dann ist es auch ganz schön viel Druck und eben Verantwortung. Und für mich ist finanzielle Selbstbestimmung auch im Zweifelsfall das Gemeinsame in der Familie zum Beispiel. Also ne, ich muss nicht alles komplett alleine machen, aber ich kann jederzeit. Also ich bin so finanziell selbstständig, dass ich mein Leben selber gestalten kann, dass ich mir Auszeiten nehmen kann, wenn ich möchte, dass ich für unterschiedliche finanzielle Ziele Geld zurücklegen kann, dass ich Geld einsetzen kann als Mittel, um anderen Menschen zu helfen, weil ich einfach jemandem ein Geschenk kaufe oder weil ich Geld spende. Aber ich glaube, dass das was total Individuelles ist. Wie würdest du das denn für dich definieren? Also was heißt denn für dich finanzielle Selbstbestimmung?
Also ich gebe dir auf jeden Fall recht in dem Punkt, ich kann jederzeit so, dass seitdem wir eine Familie gegründet haben, zum Beispiel vorher, wenn man ja alleine für sich aufkommt, seine Wohnung, Miete bezahlen kann, seinen Job hat und auch was zurücklegen kann. Also da habe ich mich immer relativ, wie soll ich sagen, mächtig, mich selbstbestimmt gefühlt und irgendwie unabhängig. Man ist aus dem Elternhaus raus, kriegt sein Leben auf die Reihe, vor allen Dingen auch in finanzieller Hinsicht.
Ja.
Das hat einem total gutes und großes Selbstbewusstsein gegeben und es war mir immer total wichtig. Und ich habe gesagt, wenn ich eine Familie gründe und so, also keine Ahnung, nach 3 Monaten arbeite ich wieder. Ich möchte immer irgendwie versuchen, genau das Gleiche so aufs Konto zu bekommen, dass ich auch für meine Tochter alleine das Leben so beschreiten kann.
Ja, genau.
Und fange dann nach 3 Monaten, wenn sie dann auf der Welt war, irgendwie wieder an zu arbeiten und so, hatte natürlich einfach gar keine Ahnung. Das ist einfach was anderes. Ich habe mich auf was ganz anderes dann eingelassen. Und als meine Tochter auf der Welt war, war das für mich keine Option, nach 3 Monaten zu sagen, okay, und jetzt gehst du in die Kita und ich arbeite 8 Stunden. Es waren einfach ganz andere Verantwortungsgefühle da. Und dann ging es irgendwie in so eine ganz andere Kommunikation auch mit meinem Partner. Wie machen wir das?
Ja, genau. Man hat halt auch nicht mehr nur Erwerbsarbeit, sondern man hat Care-Arbeit und die wird auf einmal nicht vergütet. Und auf einmal fängt man an, gegenzurechnen und vielleicht kommt auch das Thema finanzieller Ausgleich irgendwann mal auf. Ne? Also ich übernehme mehr Care-Arbeit. Ich kann nicht parallel erwerbsarbeiten.
Ja.
Wie können wir den finanziellen Aspekt in unserer Beziehung auf einmal neu gestalten?
Voll. Und dann ist das, ich muss dir sagen, vor unserer Tochter, ich glaube 1,5 Jahre vorher, hat mein Mann auch eine eigene Unternehmung noch gegründet.
Okay.
Gleichzeitig dachten wir, dass das auch länger dauert. Und auf einmal stehst du da und musst das so besprechen. Und ich habe mich total machtlos gefühlt. Ich habe mich irgendwie Gefühl, okay, jetzt gehe ich aber irgendwie in eine gewisse Abhängigkeit. Und das, was ich gut fand irgendwie, dass mein Partner mir aber gesagt hat, gucken wir, wie das Konstrukt für uns passt.
Ja, und es zeigt ja auch, dass sich das verändern darf, was es ist. Also was heißt denn finanzielle Selbstbestimmung oder finanzielle Unabhängigkeit für mich und wie ist es, also gerade wenn man sagt, man ist eigentlich eine in Anführungsstrichen moderne Frau und ist gerne unabhängig und trifft gerne seine eigenen Entscheidungen und auf einmal muss man sich in eine gewisse Abhängigkeit geben, weil man schwanger ist, weil man ein Kind gekriegt hat, weil man frisch Mutter ist. Und genau, also mein Freund und ich haben auch Ausgleichszahlungen gemacht, weil ich weniger verdient habe als er, weil er klar die Schwangerschaft nicht übernehmen konnte und so. Und es hat mich so viel Überwindung gekostet, das anzunehmen, weil also dieses ich bin unabhängig, ich bin selbstständig ein riesig großer Wert von mir ist.
Ja.
Aber man kann halt nicht alles gleichzeitig machen und das einzusehen und auch einfach anzuerkennen, dass bei Familienplanung in den allermeisten Fällen halt nicht direkt nach der Geburt wieder losgearbeitet werden kann und auch nicht bis zur Geburt gearbeitet werden kann. Dass es da einfach trotzdem noch eine natürliche Rollenverteilung gibt, egal wie gleichberechtigt man sich sonst aufteilt.
Ja, und ich muss dir sagen, das liegt halt schwer. Also es war immer wie ein Elefant auf meiner Brust und der ist auch nie ganz weggegangen.
Ja, so. Kann ich total nachvollziehen. Also bei mir hat es auch in meiner Karriere auf jeden Fall einen totalen Knick reingebracht, dass ich mal ein halbes Jahr in Elternzeit war.
Ja.
Wie viele Aufträge ich da absagen musste. Wenn ich das in Zahlen fasse, dann ja, fasse ich mir immer noch an den Kopf. Aber auch da in der Wissenschaft heißt das Motherhood Penalty. Es gibt ganz viele Zahlen und Forschungen dazu, dass es Frauen einfach anders trifft, wenn sie Mütter werden im Vergleich zu Männern, wenn sie Väter werden. Männer fangen an, mehr zu verdienen, wenn sie zum Vater werden. Und bei Frauen gibt es einfach den totalen Knick in der Biografie. Und das hilft ja auch immer nachzuvollziehen, okay, nicht ich bin das Problem und nicht meine Biografie ist das Problem, sondern es ist wieder so ein strukturelles Problem, wo wir auf ganz anderer Ebene gegen anarbeiten müssten.
Ja, und ich gebe dir da auch sofort recht, mit wie vielen Müttern habe ich gesprochen, die dann nach der Elternzeit wieder in den Job reingekommen sind, nur in Teilzeit dann konnten, selbst wenn sie jetzt 30 Stunden sogar gearbeitet, also schon recht viele Stunden auch in der Woche geleistet haben, natürlich nicht mehr die volle Arbeitszeit in der Woche, aber irgendwie in den Projekten und so immer so ein bisschen am Rand waren, immer so ein bisschen auf dem das ist ja die Mutti irgendwie und jetzt fällt sie schon wieder aus, weil Kind krank und so und irgendwie diese Sicht und dieses schlechte Gefühl, was dann immer da ist, ist auch super furchtbar und deswegen finde ich es großartig, dass es Unternehmen gibt, die gerade auf Mütter setzen, weil sie viele Sachen einfach in viel kürzerer Zeit priorisieren können und abarbeiten können. Und das haben ja einige Unternehmen wirklich für sich auch erkannt als Modell und das finde ich großartig. Aber es gibt doch so viele, wo es einfach anders ist und dieses schlechte Gefühl fast noch unterstützen. Das, ja.
Ja, definitiv. Ich sage auch mal, Gott, wenn ich mich wieder fest anstellen lasse, das müsste mir erstmal jemand sehr gut bezahlen, weil die Effizienz, die man zum einen in der Selbstständigkeit gelernt hat, noch zusätzlich, wenn man irgendwann mal Mutter geworden ist und immer unter Zeitdruck arbeitet. Also das ist so ein krasser Entwicklungsschritt nach vorne. Das ist nicht zu vergleichen mit der Person, die ich vor, was weiß ich, 3, 4, 5 Jahren oder so noch war, bevor ich sowohl selbstständig als auch Mutter war.
Ja, voll. Was würdest du den Menschen wirklich sagen, die sagen, kann ich mir überhaupt das Haus leisten? Ich traue mich nicht zu investieren. Ich verstehe es nicht. Ich will mehr Geld, aber ich schäme mich irgendwie darüber zu sprechen und mich irgendwie aufklären zu lassen. Und ich habe auch so ein bisschen wenig Zeit, weil Familie, Kind und das der Alltag da auch ist, um mich jetzt richtig in die Bücher zu fuchsen.
Das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Ich versuche es mal im Großen und Ganzen zu antworten. Also zum einen muss ich auch so ein bisschen sagen, adult up, sondern erkenne an, dass Finanzplanung zu deinem Leben gehört. Du gehst auch zu Arztterminen. Wenn du dich nicht um deine Gesundheit kümmerst, wird das irgendwann mal ordentlich blöd für dich ausgehen, wenn du dich nicht um deine Finanzen kümmerst. Genauso. Gleichzeitig müssen wir anerkennen, dass es wahnsinnig schwieriger ist, sich drum zu kümmern, weil es halt so ein Tabuthema ist, weil die Anleitungen nicht überall total verfügbar sind, weil uns niemand in der Schule schon mal die Basics beigebracht haben, sondern wir bei Finanzen häufig beim Thema, also irgendwie bei Stand Null anfangen und erstmal die Vokabeln lernen müssen. Deshalb finde ich, das anzuerkennen, ist schon erstmal der richtige Schritt. Ne? Es ist total okay, dass ich nichts weiß. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass ich meine Verantwortung für mein Leben auch irgendwie selbst in die Hand nehmen muss. Und dann ist diese Frage, ich traue mich nicht anzufangen, hängt ja meistens wieder mit fehlendem Wissen zusammen. Ne? Was musst du denn wissen, dass du dich traust anzufangen? Ist es für dich das Gefühl, dass es was total risikobehaftet ist, weil du bisher nur sehr merkwürdige Meinungen oder negative Berichterstattung über die Börse gelesen hast. Ne? Also da wieder, schaff dir Wissen drauf. Und wenn dann dieser Aspekt, ich habe aber eigentlich viel zu wenig Zeit. Ja, man muss in die meisten Dinge im Leben entweder Zeit oder Geld investieren, dann such dir einen guten Kurs, geh zu einem guten Vortrag, wo dir das Wissen vermittelt wird und wo es dir heruntergebrochen wird in eine gewisse Struktur, wie du die nächsten Schritte machen kannst. Und da ist es natürlich wieder so ein bisschen Medienkompetenz gefragt, wie findet man heraus, ob man einen guten Kurs macht, ob man zu einer guten Beratung geht. Mein Rat ist immer, sich zu fragen, was verdient die andere Person an mir? Und was will sie mir vermitteln, wenn du nicht vornherein weißt, wie viel Geld du dafür bezahlst und welche Leistung genau du bekommen wirst, dann ist es im Zweifelsfall nicht seriös. Weil die Menschen, die sagen, nach diesem Kurs hast du eine Strategie,
um Millionen zu verdienen.
Um Millionen zu verdienen, unrealistisch. Wenn die sagen, danach weißt du, wie ETFs funktionieren und wie du die ETFs finden, die zu deinem Leben, deinem Risikoprofil, deiner finanziellen Situation finden und das kostet jetzt 200 Euro, klingt doch nach einem guten Deal, mach's doch einfach mal. Mhm. Wenn man so ein bisschen unverbindlich ist sich selbst gegenüber, dann tut man sich und meistens auch einer anderen Person einen riesigen Gefallen, wenn man sagt, wir machen es zusammen, zum Beispiel mit einfach einer Freundin, und die sich auch noch nicht um die Altersvorsorge oder um ihr Geld oder um irgendwas gekümmert hat, einfach zu sagen, wir gehen mal zusammen zu einem Workshop. Es gibt überall, auch bei den Verbraucherzentralen, wenn man es einfach mal googelt, gerade für Frauen Angebote, die wirkliche Safe Spaces sind, wo keine Frage zu blöd ist, wo auch kein Mann daneben sitzt, der die ganze Zeit so tut, als hätte er alles schon total verstanden, aber im Endeffekt auch nicht weiter weiß als man selber. Also wo es auch einfach für Frauen die richtigen Räume gibt. Und was hattest du gesagt? Ich weiß nicht, ob ich mir dieses Haus leisten kann.
Ja, genau.
Das ist ja am Ende wieder eine Faktenfrage. Ne? Da muss man es halt einmal durchrechnen. Und klar, wir wohnen jetzt beide in Hamburg. Sich hier Wohneigentum zu leisten, ist auch für die allermeisten Menschen wirklich unmöglich, wenn man nicht irgendwie eine sehr große Menge Eigenkapital hat, im Zweifelsfall geerbt hat oder eine der Einkommensmillionäre ist, die es ja hier ja auch irgendwie überall geben soll. Da gibt's dann ja wieder Parameter, an denen man drehen kann, wenn man sagt, ja okay, in Hamburg kann ich mir halt kein Haus leisten. Ist mir das Haus so wichtig oder ist mir Hamburg so wichtig und wie passe ich das an, so dass ich entweder zu meinem Haus komme oder dass ich in Hamburg wohnen kann und dann vielleicht überlege, in eine vermietete Immobilie zu investieren, die einfach auch als meine Altersvorsorge ist, in der ich aber nicht selbst wohne.
Ja, du hast gerade so gesagt, ja, sind so viele Fragen, aber ich muss dir sagen, manchmal hat man dann, das kommen immer mehr aufeinander. Das heißt, ich komme dann auf das Thema irgendwie Geld und Finanzen und sag so, ja, ich möchte mich jetzt darum kümmern. Und auf einmal kommt die nächste Frage und dann überrollt einen das einfach wie so eine Lawine. Du hast so viel Wissen, du bist das Thema wirklich frontal angegangen. Konntest das auch durch deinen Beruf oder hast das auch dadurch natürlich sehr fokussiert angehen können? Gerne würde ich von dir erfahren, was würdest du jemandem mitgeben, der gerade vor diesem Berg steht, um überhaupt so einen Überblick zu bekommen? Hast du irgendwie so eine Handvoll Tipps, eine gewisse Struktur, wo du sagst, hey, mach als erstes das? So.
Also für mich gibt's eine ganz logische Reihenfolge, die auch eigentlich alle Menschen, die irgendwie Finanzbildung vermitteln oder so Kurse machen, in etwa so runterbeten.
Ja.
Man kommt nicht drum rum, sich einmal mit dem Status quo zu beschäftigen, also am Anfang einmal so einen Kassensturz zu machen und rauszufinden, was kommt eigentlich rein jeden Monat, was geht eigentlich raus, was ist meine finanzielle Situation, welche Schulden habe ich, welche finanziellen Mittel habe ich, welche Investitionen habe ich noch, habe ich schon mal irgendwelche Bausparverträge oder irgendwas abgeschlossen, was vielleicht auch meine Eltern für mich abgeschlossen haben, um einmal rauszufinden, wie ist der Status quo, wie stehe ich finanziell da. Und wenn man das einfach wirklich einmal für sich aufgeschrieben hat, gibt es zum einen riesiges Gefühl der Sicherheit, ja, weil auf einmal nicht mehr dieses, oh Gott, ich weiß das alles überhaupt nicht, sondern nee, für mich, das kannst du jetzt schon mal runterbrechen. Ich kann dir eine Summe sagen, was ich jeden Monat ausgeben darf, kann, was reinkommt. Und ich habe vielleicht auch gemerkt, was mein Sparpotenzial ist oder was die Summe ist, die jeden Monat über ist. Und damit kann ich mir jetzt einen Budgetplan machen. Da kann ich mir überlegen, in was ich investieren möchte oder für was ich investieren möchte. Was man auch tatsächlich schon parallel machen kann dazu, ist für mich einer der wichtigsten Schritte, gerade als Frau, sich diesen Notgroschen anzulegen. Also da sagt man immer, das sind ungefähr 3 Monatsgehälter, also das, was du 3 Monate brauchst, um zu leben, was auf einem Tagesgeldkonto liegt, was dir einfach die absolute finanzielle Sicherheit gibt für Situationen, in denen eh schon alles blöd ist, sei es einfach nur Auto und Waschmaschine gehen gleichzeitig kaputt oder aber auch eine Beziehung geht kaputt, du musst aus einem Job raus. Situationen, in denen schon alles blöd ist, musst du dir zumindest keine Gedanken über die Finanzen machen. Du weißt, du hast da diesen Fuck You Fonds, nennt man es im Englischen auch. Okay. Auf den kannst du zurückgreifen, der gibt dir einfach so die Möglichkeit, erstmal wieder in Ruhe auf die Beine zu kommen. Und dann muss man sich fragen, was sind denn meine finanziellen Ziele? Also klar, Altersvorsorge, aber was sind es eigentlich noch? Möchte ich mal länger reisen, ein paar Monate lang? Möchte ich heiraten? Und auch bei allen diesen Zielen halt eine Summe dran zu hängen. Wenn du sagst, ja, ich möchte irgendwann mal vielleicht länger reisen, dann wird es nicht stattfinden. Wenn du sagst, ich möchte in 3 Jahren für 2 Monate reisen, dafür brauche ich 6.000 Euro, dann kannst du es dir runterbrechen, wie viel du jeden Monat zurücklegen musst, damit dieser Traum auch so stattfindet und es am Ende nicht nur 2 Wochen im Urlaub sind oder man überhaupt nicht loskommt oder so. Das heißt, diese finanziellen Ziele für sich, und das ist total emotional und total anstrengend, weil das auch immer so ein bisschen Lebensplanung ist. Wie will ich eigentlich leben? Mit wem will ich leben? Was bedeutet das? Was kostet mein Leben und so? Und das große Thema Altersvorsorge, auch sich da anzugucken, was habe ich eigentlich? Was sagt meine Renteninformation? Was werde ich voraussichtlich mal bekommen? Und sich dann auch mal anzugucken, ja okay, das ist aber brutto und nicht netto, das heißt, da gehen nochmal Steuern von ab. Wie viel werde ich denn brauchen im Alter? Wenn da jetzt auf meiner Renteninformation steht, ich werde 1.000 Euro bekommen, ich weiß aber, mein Leben in Hamburg kostet 2.000 Euro im Monat, dann werde ich für jeden Monat, den ich lebe und in Rente bin, 1.000 Euro haben müssen. Das heißt, ich habe eine Rentenlücke von 1.000 Euro pro Monat. Und das ist erstmal wieder so eine Zahl, wo man so denkt, boah, und jetzt würde ich am liebsten den Kopf in den Sand stecken, weil wie zur Hölle soll ich das machen? Aber auch da dann wieder einen Plan machen. Ne? Also was spare ich, was lege ich so zurück, was investiere ich, wo nutze ich halt Möglichkeiten wie die Börse, wie vielleicht Immobilien als Investment, um mir einfach ein gewisses Vermögen aufzubauen. Und das, all das muss man überhaupt nicht alleine machen. Es macht total Sinn, sich da rechts und links Hilfe zu holen, auch von Finanzberatern und so weiter. Nichts von dem schafft man jetzt in einem Monat, vielleicht nicht mal in 3 Monaten oder so. Das ist einfach ein richtig langes Thema und manchmal muss man auch Entscheidungen sacken lassen, aber man muss es halt einfach angehen, weil ja, Altersarmut ist weiblich, ist leider so ein trauriger Satz und der ist so wahr in Deutschland, zu dessen Lösungen wir aber auch alle selbst beitragen können, wenn wir uns selber um unsere Finanzen kümmern
und raufschauen, ne?
Und draufschauen.
Auch so dieser erste Blick, sich das erstmal irgendwie anzuschauen, wirklich zu gucken, also aufs Konto zu gucken und zu realisieren, okay, was geht eigentlich alles ab, was sind die Fixkosten, ob es auch, wenn es geteilte Konten gibt oder wie du schon sagst, ein Spargeldkonto noch bei den Eltern oder was die Eltern mal angelegt haben. Also dass man wirklich einfach mal, und weißt du, was ich jedes Mal krass finde, wenn man es macht, dass man sieht, dass irgendwie sich so Sachen auch eingeschlichen haben, die immer abgehen. Also es ist ja auch so easy, jetzt Abos und sowas bei Apple abzuschließen. Also irgendwie eine App, die dann monatlich nochmal irgendwie 10 Euro ziehen oder 20 und am Ende hast du irgendwie 150 Euro in irgendwelchen Apps oder was auch immer, die einfach noch abgehen. Und das ist schon, also allein diese, seien es 10 Euro, aber die einfach abgehen für etwas, was du vielleicht gar nicht nutzt. So, ne? Und
absolut,
dass man dann sagt, okay, ich muss das jetzt kündigen oder das kann ich und das kann ich nicht irgendwie, das einmal wirklich einzusortieren. Würdest du auch als Ratschlag geben, dich wie ein Konto dann immer nochmal extra anzulegen? Also ich finde, das ist auch dadurch, dass dieses Kartenzahlen ist es, wenn du weißt, okay, ich kann im Monat irgendwie für Supermarkt, keine Ahnung, oder für Drogerie oder so 150 Euro, sagen wir jetzt mal, oder 200 Euro ausgeben. Das ist ja schnell ausgegeben. Gerade mit so einer Karte und schnell auch, wenn man irgendwie im Butni ist oder so, jeder kennt das. Man legt 5 Sachen drauf und auf einmal sind schon 50 Euro Ding weg wieder.
Ja.
Wie kriegt man da, wenn man da auch nicht so ein Gefühl für hat, hilft das dann so ein begrenztes Konto zu haben, dass du sagst jeden Monat und dann siehst du das eher oder wie hast du das gemacht?
Ich glaube, das wäre so, also für mich wäre das so ein bisschen overengineert.
Ja,
im Endeffekt ist dieses Ausgabentracken, es funktioniert halt nicht einen Monat, sondern ich würde es immer so 3 bis 6 Monate machen und im Zweifelsfall irgendwelche Apps nutzen von Finanzfluss oder Finanzguru, die einem die Ausgaben auch, man kann die drüberlegen über die eigenen Konten oder verknüpfen mit den eigenen digitalen Konten und die spucken dir deine Ausgaben direkt in Kategorien aus. Und da hast du auch sozusagen monatlich den Überblick, was habe ich denn in der Kategorie Drogerie diesen Monat schon ausgegeben. Und einzelne Monate sind ja häufig auch nicht repräsentativ. Also es macht einfach Sinn, zu gucken, das über, also sich das Ganze über 2 oder 3 Monate lang anzugucken. Und viele Konto-Apps bieten das auch selber ein, dass die inzwischen schon so, dass die kategorisieren. Was Konten auch häufig können, ist Unterkonten anzulegen. Das finde ich hilft beim Sparen ganz gut, wenn du einfach sagst, ich möchte für meinen Sommerurlaub, ich möchte nicht im Juli oder was weiß ich, im August davor stehen und sagen, Mist, ich brauche 2000 Euro für den Sommerurlaub, sondern ich lege mir einfach, was weiß ich, nach dem Urlaub direkt ein Unterkonto an, das heißt Sommerurlaub, und überweise da jeden Monat 100 Euro schon mal rein, dann habe ich einfach für den nächsten Sommerurlaub einfach direkt was zurückgelegt. Also da sind ja die technischen Möglichkeiten der eigenen Konten inzwischen so hilfreich, dass man sich das so ein bisschen übersichtlicher strukturiert und dann auch einen besseren Überblick hat, welche Ausgaben man eigentlich wofür einplant.
Ja, stimmt, das mit diesen Unterkonten, das ist immer noch eine gute Option. Das ist dieses Fuck-Off-Konto, ne? Hast du das genannt?
Fuck you von, ja, genau.
Das aber immer nur auf sich laufen lassen, richtig?
Das würde ich, also da
genau. Also weder als Unterkonto, sondern egal was passiert, dass du das immer nochmal, das wollte ich einfach nochmal fragen, oder?
Richtig, das würde ich auf einem extra Tagesgeldkonto, da kann man ganz gut mal bei den Vergleichsportalen gucken, wo es halbwegs okay Zinsen gibt und keine Kontoführungsgebühren.
Ja.
Und dann legst du dir deine 5, 10, 15.000 Euro da einfach an. Das hilft auch, wenn es auf dem Extrakonto liegt, dass man es nicht doch vielleicht irgendwann einmal für eine Winterjacke oder so dann ausgibt, sondern dass man es wirklich nur im Notfall mit sehr bewusster Entscheidung angreift, dieses Geld. Und genau, das läuft auf dem eigenen Namen. Ja. Also, wir alle wissen.
Ja, ja, es kann alles passieren.
Dinge,
ne?
Können
alles
böse ausgehen, von denen man nie gedacht hat, dass sie so mal enden.
Ja, ja, das finde ich sehr, sehr gut. Also, ja, sich sowas anzulegen, einfach so eine Sicherheit dann zu haben. Ne? Es gibt einem irgendwie auch so einen geraden Rücken, egal, in jeder Diskussion oder was auch immer.
Total.
Also einfach das im Hinterkopf zu haben. Wenn du etwas in unserem Bildungssystem oder in der öffentlichen Diskussion über Geld verändern könntest, was wäre das?
Ganz viel.
Aber ich sag mal, eine Sache, wo du sagst, okay, es brennt mir immer irgendwie eigentlich, würde ich am liebsten raus.
Ich kann es nicht auf eine Sache beschränken, weil ich habe einfach das Gefühl, es wird ganz viel Wahrheit beiseite geschoben und ignoriert, was beim Thema Geld und Rente in Deutschland passiert. Also dieses, die deutschen Renten sind sicher, stimmt halt einfach überhaupt nicht mehr. Unser Rentensystem hätte längst reformiert werden müssen. Das ist eine Wahrheit, die einfach wenige PolitikerInnen aussprechen, weil die eigentlich realisieren, also weil daraus die Schlussfolgerung kommen müssten, dass wir uns alle sehr, sehr privat um unsere Altersvorsorge kümmern müssen.
Ja.
Das ist so eine Wahrheit, die mir politisch einfach fehlt, dass die so ausgesprochen wird und daraus dann auch Schlussfolgerungen gezogen werden, wie wir reformieren endlich mal unser Rentensystem. Generell würde ich gerne ändern, wie Politiker und Politikerinnen über Geld sprechen. Die meisten haben wirklich sehr wenig Ahnung davon, wie viel oder wenig normale Menschen zur Verfügung haben. Im Bundestag hört man gern mal Debatten, wo Brutto von Netto nicht unterschieden werden kann. Und wir hatten bis zuletzt halt Finanzminister, die, also Olaf Scholz, unser ehemaliger Kanzler, als der Finanzminister war, hat er gesagt, sein Geld liegt auf dem Girokonto. Er macht das, was kein Finanzberater einem empfehlen würde. Und das finde ich, dadurch, dass du als Politiker eine Identifikation, auch eine Vorbildfunktion hast, finde ich so dermaßen schwierig und so falsch,
ne? Ja.
Dass du das einfach sagst, weil zum einen, ehrlich gesagt, ich glaub's ihm nicht, der ist nicht so blöd und lässt dein Geld einfach wo liegen, wo es weniger wird und anstatt es zu investieren, so dass es mehr wird. Und zum anderen ist das so ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die sich das halt nicht leisten können, weil sie nicht die Bezüge eines Bundeskanzlers oder eines Ministers haben, sondern ich finde, da müssen auch, also Christian Lindner finde ich als Politiker und als Person sehr schwierig, aber der hat es zumindest geschafft, dass man offener über das Thema Börse und Investment spricht, dass man sagt, welche Rolle und welche Chancen da drin liegen für uns alle, die sich um ihr Geld kümmern müssen. Das heißt, diese Vorbildfunktion finde ich einfach total wichtig. Die muss sich ändern. Und ja, einfach generell dieses Thema aus der Schmuddel, aus der Tabu-Ecke rauszuholen, dass wir es normalisieren, zu sagen, hey, was verdienst du denn eigentlich und wie machst du das mit der Altersvorsorge? Ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll.
Ja.
Also wenn wir das untereinander, alle diese Blockade nicht mehr hätten, dann wird sich so krass viel schon verändern.
Ja, es ist so, ich weiß, dass ich nochmal, als ich einmal in den USA war, da habe ich jemanden besucht und da wurde einfach so gefragt, was verdienst du eigentlich? Und es wurde total offen über Gehälter gesprochen und hier ist das ja wirklich so ein Tabu. Also man weiß gar nicht, wo investiert man, wie viel ist das? Alle schämen sich irgendwie dafür, irgendwie, dass es zu wenig ist oder zu viel. Und ja, ich kann da nur zustimmen. Aber gleichzeitig finde ich auch das sehr erschreckend, wie Politiker so sprechen oder nicht sprechen.
Ja, total.
Anissa, ein Satz, der dich geprägt hat und dich begleitet hat, es muss nicht jetzt in dem Thema sein, sondern der dich in deinem Leben einfach immer begleitet hat. Oder ein Gedanke, aber etwas, was du immer im Kopf hast.
Ich glaube, dann würde ich sowas sagen wie Unabhängigkeit ist die größte Freiheit. Weil ich schon von meiner teilweise alleinerziehenden Mutter immer vermittelt bekommen habe, sei unabhängig, sei dir deiner selbst bewusst, triff deine eigenen Entscheidungen. Und weil gleichzeitig dieses ganze Finanzthema da einfach total reinspielt. Nur wenn ich finanziell unabhängig bin, bin ich auch, also ist es für mich die allergrößte Freiheit, weil ich mich total entscheiden kann, wie ich mein Leben, mit wem lebe, wo ich es lebe und ja, wie ich mit wem arbeite.
Ja. Anissa, ich danke dir vom Herzen für dieses tolle Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Ich danke dir für dieses total schöne Gespräch.
Das war der Career Club Podcast, der zeigt, wie vielfältig berufliche Wege sein können. Vielleicht hast du heute etwas gehört, das dich inspiriert, nachdenklich gemacht oder bestärkt hat in dem, was du tust oder tun möchtest. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst, teilst oder den Podcast abonnierst. Und wenn du mehr über meine Arbeit als Beraterin erfahren möchtest, weil du selbst gerade in einer beruflichen Veränderung steckst oder einfach neugierig bist, findest du alle Infos auf career-club.de oder bei Instagram unter Hello Career Club. Danke, dass du zugehört hast. Bis zur nächsten Folge im Career Club Podcast.